freue mich, mit euch heute Morgen dabei zu sein, zu predigen. Und also manchmal habe ich eine deutsche Stimme von Heiko, was ich also ausleihe. Aber heute werde ich mit meiner leichten Sprache auf Deutsch das machen. Ne? Das kriegen wir hin. Das mag ich, diesen Begriff leichte Sprache. Das ist dann so eine gute Gelegenheit. Genau, wir werden dann heute, also wir machen schon ein bisschen so Kurswechsel. Da wir haben die letzten Wochen so über dieses Thema Restart gemacht, wo man unser Jahresmotto mitgenommen habe. Und wir werden jetzt diese Woche, wir starten in diese Woche von Ostern. Ja? Also, und deswegen machen wir dann, das ist Palmsonntag, wir machen einen Palmsonntag-Predigt. Und wir werden aber ein bisschen Besonderheit damit mit einbeziehen. Das mag ich immer gerne, was Neues dabei zu entdecken. Man kann sagen, bei Palmsonntag hat man vielleicht alles gehört. Und was typisch ist für diesen Einzug von Jesus. Aber wir werden das von diesem Palmsonntag nach Johannes, der Art und Weise, wie Johannes das ganze Geschichte vorgestellt hat. Und ich hoffe, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Also die Darstellung von Johannes ist immer besonders anzuschauen. Johannes hat immer bei seinem Evangelium, man sagt, es gibt die drei Evangelien und dann es gibt Johannes. Und bei Johannes, es war immer was Besonderes, was er dann beleuchtet hat und dabei gebracht. Und bei Palmsonntag ist es nicht anders als das. Lass uns beginnen aber mit dieser typischen der Szene, was bei Jesus sein Einzug in Jerusalem startet. Ist Johannes 12, starten wir Vers 12. Sagt, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in große Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Also dieser Chor, also was er gerade vorhin gesungen hat, ist das beste Beispiel von diesen Gefühlen, was passierte. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, der zieht ein in diesem Moment mit die Menschenmenge, die da sind, sind groß geworden. Man sagte, die Historiker, die sagen, dass Jerusalem normalerweise in der Zeit nur 100.000 Bewohner werde, aber in der Zeit von der Passafest, das war der größte Fest von den Juden, der wurde dann zu 1 Million Menschen geworden. Also diese Stadt war voll mit Menschen, die da für das Passafest da gekommen sind und die freuen sich dann so großartig auf diese Kommen von Jesus. Aber warum? Johannes sagt uns was Besonderes dabei. Wir lesen das weiter in Vers 17. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, aus Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Die haben zerstreut diese Botschaft, was passiert beim Lazarus. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegengezogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Also das, Johannes sagt uns, das war ein sehr wichtiges Ereignis, was Jesus mit Lazarus gemacht hat. Und wir werden die Gelegenheit nutzen, heute Morgen ein bisschen tiefer rein in diese Geschichte zu schauen. Aber erst lesen wir auch im Vers 19, und das mag ich, diese Aussage von der Pharisäer. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Es ist schon krass zu denken, dass bei diesem Moment von dem Einzug von Jesus in Jerusalem, die Menschen, die gegen Jesus kämpfen wollen, die haben es verloren. Das war wirklich vorbei. Also für sie war das klar, wir haben alle unsere Versuchungen, alles, was wir im Weg gelegt haben, um Jesus zu verhindern, jetzt ist es vorbei. Und das ist eigentlich ziemlich krass, wenn wir denken an Palmsonntag, ne? Weil wir wissen die Geschichte schon. Das ist teilweise die Herausforderung von das ganze Ostern jedes Jahr wieder zu lebendig zu erleben. ist es manchmal für uns dann so, ja, wir kennen diese Geschichte schon. Der Herausforderung, und das will ich euch auch mitbringen bei dieser Erzählung von Johannes, diese Spannung in der Geschichte, der da war, war eigentlich, hat Johannes uns gesagt, dass Jesus selbst seine Feinde, die haben es aufgegeben. Und wie ist es dann trotzdem, dass Jesus ein paar Tage später gekreuzigt wurde? Das hat man, was wir nicht heute besprechen werden, aber das habt ihr die Gelegenheit, diese Wunder der Kreuzigung von Jesus. Weil man muss sagen, in diesem Moment, es gibt nur eine Erklärung, warum Jesus an der höchsten Tag am Passafest gekreuzigt wurde. Weil Gott das orchestriert hatte und weil Jesus selber das wollte. Sehr stark. Und wir sehen diesen Moment von diesem Sieg, dieser Einzug, wo die Feinde von Jesus sagen, wir schaffen das nicht mehr. Und Johannes sagt uns, das Ganze ist in Bewegung gebracht, indem dass Jesus Lazarus auferweckt hatte. Und ich frage euch, hey, vielleicht seid ihr dabei, mit mir ein bisschen zurück in diese Geschichte zu gehen? Sollen wir ein bisschen Rewind machen von der Geschichte, von diesem Moment? Lass uns ein bisschen Rewind jetzt machen. Ah. So machen wir das. Tatsächlich am Ende von Kapitel 10 in Johannes sieht es total anders aus. Jesus hat immer wieder in Jerusalem gewirkt bei Johannes Evangelium. Er ist immer bei unterschiedlichen jüdischen Festen dabei. Er wirkte so mächtig und predigt stark. Und man kann sagen, alle lieben Jesus, bis er den Mund aufmacht und zu reden beginnt. Also das ist die typische Geschichte. Jesus fängt an, mit guten Dinge zu tun. Die Menschen sind begeistert. Sie sagen, wir wollen, also tu mehr, bitte. Und dann er macht seinen Mund auf und fängt an zu reden, was diese Werken bedeuten, was diese Wundern bedeuten, dass er Gottes Sohn ist, dass er diese Geliebte ist. Und der stellt das vor und dann kommt Ärger. Und wir haben diese Hochmoment, was am Ende von Kapitel 10 von Johannes, wo die jüdischen Leitern in Jerusalem, die konnten nicht mehr tolerieren, was Jesus sagte. Jesus sagte, der Vater und ich, wir sind eins. Und das war, die können es nicht mehr. Die nennen das Gotteslästerung. Das ist so, was man nicht sagen darf, obwohl Jesus die Wahrheit gesprochen hat. Und die haben Steine aufgehoben. Und das ist so der religiöse Tradition, wenn man Gotteslästerung macht, eine Führer von Israel, wie Jesus betrachtet wurde, der muss gesteinigt werden. Das ist so diese Strafe, was er bekommt. So. Und Jesus sagte, ich habe viele gute Werke getan, für was jetzt werde ich gesteinigt? Und die sagen, nein, nicht, dass du Gutes tust, sondern was du sagst. Und dann muss Jesus selber von Jerusalem abhauen. Er könnte nicht mehr in Judäa dort sein. Also in ganz Judäa, in das ganze südliche Bereich von Israel, könnte Jesus tatsächlich nicht mehr überhaupt drin sein. Er musste weggehen, er geht über den Jordan. Und er bleibt dann am Ende von Kapitel 10, er bleibt da mit diese Fragen, ringen vor Gott. Gott, wie wärst du deine Bestimmung erfüllen, was du für mich hast. Er wusste, dass seine Zeit, der Passafest kommt. Und das ist der dritte Passafest und ich bin berufen, an diesem Passafest gekreuzigt zu werden. Und wie komme ich hin überhaupt? Ich kann es überhaupt nicht in Judäa kommen. Und jetzt bin ich außer Judäa. Und dann, also Jesus, während Jesus mit dieser Frage ringt, erhört er eine überraschende Nachricht. Das lesen wir in Kapitel 11. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Hier kommt ein Nachricht aus Bethanien an Jesus. Und sie sagen, Herr, den du lieb hast, ist krank. Herr, den du lieb hast, ist krank. Also zum einen muss man sagen, was für eine Beziehung Jesus zu dieser Familie hatte. Denn alles, was man schreiben muss, ist, dein Geliebter ist krank. Und Jesus wusste sofort, wer das ist. Und in diesem Moment ist es natürlich nicht nur, dass die Schwestern, ist es die Martha und Maria, die schicken nicht diese Info an Jesus nur zu informieren, eine so Rundbrief-mäßig einfach zu sagen, sondern es kommt deutlich mit einer Bitte. Ne? Es ist für uns schon klar, der Messias, der Jesus, der Wundern tun kann, der alles möglich macht, der immer wieder Menschen geheilt hat, jetzt schickt Jesus bitte mal diese Nachricht, sein Geliebter. Also er will unbedingt mal hinkommen zu einer seiner besten Freunde und ihm heilen. Und Jesus aber ist in einer schwierigen Situation gewesen, weil es ist einfach nicht möglich ohne große Gefahr jetzt. Und jetzt kann er nicht mehr selber entscheiden, wer, zu wem er geht oder nicht, sondern Gott, Vater, sag mir bitte, was ich tun soll. Und er hat diese tiefe Bestätigung im Herz bekommen, dass doch Lazarus wert der Gelegenheit, dass Jesus die Chance hat, wieder in Jerusalem überhaupt wiederzukommen. Und Jesus sagt es in Vers 4, er sagte, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Die Zeit ist jetzt, die Stunde ist jetzt gekommen und mein bester Freund, sein Tod wird die Gelegenheit geben, dass ich in Jerusalem einkehren könnte. Und dann sagt es weiter in Johannes, in Vers 5. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Wie? Wie bringt man das zusammen? Er hat die geliebt. Warum ist er nicht sofort gesprungen, wie wir gesagt haben, was so gefährlich ist? Aber trotzdem hat er dieses Wort von Gott bekommen, jetzt ist die Zeit. Er sagte zu den Jüngern, Vers 7, zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Also jetzt die Zeit. Was sagen die? Rabbi, wandelt sie ein. Vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Ja, also zu Recht haben sie dann diesen Punkt gegeben. Bevor wir weitergehen, ich finde das sehr wichtig, dass wir verstehen, was Johannes meinte, wenn er schreibt, Juden. Es ist nicht so, wie du und ich das Wort gebrauchen würden. Es bezieht sich nicht einfach auf alle, die den jüdischen Glauben an Gott praktizieren oder auf eine Rasse. In diesem Sinne waren auch Jesus und seine Jünger auch Juden. Ja? Sondern Johannes nutzte diesen Begriff zu beschreiben, die Menschen, die aus Judäa kommen und auch die Macht und Autorität, die führenden Personen in Judäa und in Jerusalem. Ich finde das wichtig zu betonen, weil es tatsächlich auch zu diesem heutigen Tag manchmal die Ostergeschichte zu einer Gefühle von Antisemitismus bringen kann. Und in einige Ecke von der Welt tatsächlich passiert so diese Judenhass außer raus von dieser Geschichte. Und es ist wichtig zu sagen, so nutzte Johannes nicht diesen Begriff, sondern schreibt er von den religiösen und politischen Führern. Die Jünger waren aber trotzdem mit dieser Realität. Jesus sagte, okay, jetzt gehen wir zurück. Die können nicht klarkommen. Jesus hat ein bisschen versucht, also Jesus typisch in Johannes rätselhaft spricht er von so Stundenzeiten und die kapieren nicht. Und Jesus sagte, Lazarus schläft und ich gehe zu ihm zu wachen. Und die sagen, er schläft, das ist gut. Das schläft er dann einfach gut. Lass ihn einfach so in Ruhe sein. Und Jesus sagte, okay, ich sage das einfach klar. In Vers 14, da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Was war die Reaktion? Glauben von den Jüngern? Wir sehen, was Thomas, also das ist Thomas, und so, was sagt man, zweifelnden Thomas, was er sagt. Er sagt, ja, lass uns mitgehen und mit ihm zu sterben. Also Thomas ist nicht überzeugt, dass es ein erfolgreicher Plan von Jesus ist, sondern er sagte, okay, der Herr will hingehen, dann lass uns einfach mit ihm sterben. Man weiß tatsächlich im Text nicht, ob Thomas meinte mit Lazarus sterben oder mit Jesus sterben. Aber beides ist ein Zeichen, dass er keinen Glaube hat in dem Moment. Das ist wahrscheinlich eine Widerspiegelung von wie alle die Jünger dann so da standen. Dann lesen wir näher an, was passiert. In Vers 17, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie zu ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Hier ist der Spannung von was man merkt und liest. Johannes malte diese Szene vor unsere Augen vor. Und vor allem die wichtige Element, was er uns sagte, ist, wie nah Bethanie ist an Jerusalem. Ich habe eine Grafik für euch gebracht, um irgendwie dann hier zu zeigen. Da steht auf der Seite Jerusalem und Bethanie ist dann ganz nah unten da. Man sagt von 3 Kilometer, das ist fast Durlach-Karlsruhe, oder? Also wenn man so denkt, und ich finde das interessant zu vergleichen, Karlsruhe und Durlach und der Art und Weise, weil wir hören auch, dass viele wichtige, also die sagte, die Juden, das ist diese führenden Personen aus Jerusalem, die sind aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen. Was sagt uns das? Es stellt sich heraus, dass dieselben religiösen und politischen Führer von Judäa, die daran interessiert waren, Jesus zu töten, auch gute Freunde von Lazarus waren. Oh, die gleichen Leute teilweise gehen jetzt raus, weil sie kannten Lazarus auch. Und jetzt kopieren wir, warum das so gefährlich für Jesus ist. Seine gute Freund, eine seiner besten Freunde, die wir übrigens nie mal gehört haben, außer Johannes-Evangelium, da finde ich auch spannend. Also Jesus hatte Beziehungen, die wir gar nicht gehört haben, die so tief, dass man sagen könnte, den du liebst, ist krank. Dass wir bis jetzt von niemandem gehört haben, aber wir wissen jetzt, dass dieser Lazarus auch eine enge Beziehung zu den führenden Leute hatten, die genauso gegen Jesus gekämpft haben. Wow. Das mag die Spannung von das Ganze sehr hoch. Weil die besuchen jetzt, die sind gleich jetzt zusammengekommen, um diese eine Sache, Lazarus ist gestorben. Die beiden Gruppen, die lieben der gleiche Mann, aber die lieben einander nicht. Und in diesem Trauermoment, Martha hat es mitbekommen, dass Jesus da gekommen ist. Aber er ist nicht in das Haus gekommen, er ist draußen geblieben. Und sie geht zu ihm. Und Maria ist geblieben, weil es ist auch ein bisschen krass zu denken, aber wenn man eine Trauer hat, dann hat man Gastgeber, also du musst Gastgeber sein. Und da bist du Gastgeber auch von den Menschen, die da da zu Besuch sind. Es sagt uns dann in Vers 21, Martha kommt zu Jesus und sie sagt ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie redet die Wahrheit. Warum kann Jesus nicht dabei sein? Weil er steht unter einer Lebensbedrohung. Das ist die Ablehnung von Jerusalem, ist die Ablehnung von den Menschen, warum er dann überhaupt nicht dabei sein kann. Aber bei Martha, ein Privatgespräch hier in diesem Moment, hat Jesus die Gelegenheit, diesen Glauben in ihr zu wecken. Und er sagt ihr, dein Bruder wird wieder leben. Und sie sagt, ja, ich weiß, Theologie jetzt, sprichst du mir an, Jesus. Du gibst mir eine gute Theologie. Ich weiß, dass in der Auferstehung, der wird wieder leben. Und Jesus sagte, nein, ich meine nicht jetzt in die Zukunft. Ich bin die Auferstehung. Ich bin diese Stimme, der jeden Mensch auferwecken werden von dem Tod. Und Jesus hat so die Freude im Herz gehabt, dass er Martha dieses sagen könnte. Und dann hat er hat sie gefragt, glaubst du das? Und sie sagte, ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und was alles, was du fragst, Gott dir geben werde. Also das ist so stark. Eine trauernde Schwester, die ihr Bruder, die scheinen so eng zusammen zu sein. Ne? Also Maria, Martha und Lazarus, es scheint so, dass als ob sie so eng zusammen waren. Und da hat sie ihr Bruder verloren. Und sie kennt der Messias. Und auch in diesem Moment hat sie ihr das größte Bekenntnis, Glaubensbekenntnis in dem Johannesevangelium gegeben. Es gibt keine höhere Bekenntnis, als zu sagen, Jesus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. In Johannes Evangelium. Und das sagt sie auf den Knien in dem Moment, wo ihr Bruder gestorben ist. Sehr stark. Und Jesus will genau diese Gelegenheit haben, mit Maria das gleiche Moment zu erleben. Und das lesen wir dann. Und er schickt dann Martha hin zu Maria, sie zu holen, weil er will mit ihr dann auch genauso ein Gespräch haben. Aber es geht schief. 28. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen und flüstert in ihr Ohr oder leise sagt, der Meister ist da und lässt dich rufen. Komm zu ihm. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, diese führenden Personen, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Und sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgte ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief das gleiche Wort wie Martha. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus aber, lesen wir weiter in Vers 33, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiten, denn mit ihr weinten, erfüllten ihm Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert. Und er fragte, wo habt ihr ihn begraben? Also dieser tiefe Moment, wo Jesus so bewegt ist, ist nicht nur, weil sein Freund gestorben ist, sondern weil er keine Gelegenheit hat, mit Maria über das zu sprechen. Also diese Gelegenheit, wo er die Chance hat, bei Martha diesen Glauben zu erwecken, sie zu trösten und zu sagen, hey, ich habe etwas vor. In diesem Moment kommt Maria vor ihm und er schaut hinter Maria und da gibt es stehenden einige Menschen, die ihm lebensbedroht haben. Und da weckt in ihm so ein Zorn. Es sagte, das Wort tatsächlich ist, er spürt eine tiefe Zerrissenheit des Unglaubens und den Tod, den seine Ablehnung mit sich bringt. Diese Ablehnung hat Konsequenzen von Jesus. Also diese Ablehnung von Jesus, was in Jerusalem passierte, der hat Konsequenzen. Und man sieht es so deutlich in diesem Moment, dass Jesus einfach nicht dabei sein kann, um seinen Freund zu heilen. Und es sagte dann die Worte, die wir wissen. Jesu Augen füllte sich mit Tränen. also das kleinste, geringste Bibelvers in Englisch, Jesus wept, ist diese Weinen, diese Schmerz, nicht nur von des Tod von Lazarus, sondern auch dieser Schmerz der Ablehnung, diese Trauer. Er weint auch darüber, wie die Verweigerung der Führung in Jerusalem zu so viel Schmerz und Leid geführt hat, gebracht hat. Und er sagte, wo habt ihr ihn begraben? Lass mich das jetzt vollenden. Also der hätte die Gelegenheit gerne mit Maria zu sprechen, aber jetzt gibt es nicht mehr die Gelegenheit. Und er hat einfach gefragt, sag mir, wo er ist. Und die sagen, komme und sehe. Und da ist er hingelaufen, gefüllt mit diesem Zorn, diesem Unglauben, mit dieser Frust und auch mit dieser Leid zu sehen, was passierte. Und es sagte, 38, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllte ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wir haben es heute auch, diese prophetische Aussagen, diese Steine im Herzen, was Gott uns bewegen wollen. Das war auch vor Lazarus sein Grab. Und Jesus sagte, wälz den Stein weg. Herr, warnte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Also, da hat Martha noch nicht die komplette Glaube, was passieren wird. Aber Jesus sagte, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Martha sagt, okay, tu das. Nimm's weg. Dann erhebte Jesus seine Augen zum Vater, betet, und tut dann etwas, was niemand erwartet. Er geht nicht in die Hölle, um den toten Mann zu sehen, sondern er hebt seine Stimme und ruft seinen Freund und sagt, Lazarus, komme heraus. Seine Stimme erweckt den, den er liebt, zum Leben. Der Verstorbene kam unter dem Geschrei aller Anwesenden unbedingt raus. Die Schwester nahm ihren Bruder wieder auf. Jesus nahm seinen Freund wieder auf. Und viele in dem Moment von den Führenden Jerusalem, die haben es geglaubt. Und die haben es gespreadet, sodass in ein paar Tagen Jerusalem willkommen gehießen wurde, dieser Einzug nach Jerusalem kommen könnte. Etliche aber von denen, die dort waren, die gehen in eine ganz andere Richtung. Sie sind zu den Obrigkeiten gegangen und sie haben gesagt, hey, dieser Jesus, der ist unaufhörlich, wir müssen was tun. Und der Hohepriester, der sagte, wir finden einen Weg, ihn umzubringen. Und so ist in diesem Moment, und wir wissen, warum Johannes diese 7. Wunder von Johannes in seinem Evangelium, der hat nur 7 Wundern gezeigt von Jesus. Und die 7. Wunder ist diese Auferweckung von Lazarus. Und wir wissen, warum. Weil nicht nur, dass es das ganze Kreuzigung von Jesus ermöglicht hat, sondern dass es auch beispielt, es ist der perfekte Muster für das Evangelium. Jesus nahm seinen eigenen Tod an, indem dass er auch seine beste Freunde auferweckt von dem Tod hat. Und das ist das, Leute. Dazu sind wir gerufen, genau wieder reinzukommen, mit unseren Gedanken, mit unserem Verständnis wieder zusammenzukommen mit dieser Botschaft von Jesus. Was er im Kreuz, was er in das ganze Geschichte für uns gemacht hat. Er lädt uns ein. Vielleicht bist du dieser Lazarus, der im Grab sitzt, ins Dunkel, wartend auf die Stimme Jesus, der sagt, Lazarus, komme heraus. Vielleicht bist du die Schwester, die was verloren habt, die im Zweifel da sitzen, aber ein Funke von Glauben bekommen habt, von Jesus seine Wort. Und ich finde am tragisch ist das zu denken, dass du vielleicht in diesem Moment ein Maria bist. Diese Leid und Schmerz zu leiden, aber umgefangen von Menschen, die nicht glauben. Umgefangen von Menschen, die einfach nur diese Trauer, nur diese Bestätigen, nur die rechnen auf, was wir in dieser Welt sehen und nicht damit rechnen, was Jesus tut und wie er gekommen ist zu tun. Was er plant zu tun in deinem Leben. Und ich will für uns beten und ich will für uns danach, nach wir das Lied singen, eine Gelegenheit geben, um eine Antwort Gott zu geben. Diese Geschichte, der ist so mächtig und es lädt uns ein, auf Gott zu agieren. Herr Jesus, dein Geliebter ist krank. Dein Geliebter ist krank. Vielleicht sitzend in diesem Raum und braucht deine Heilung, braucht deine Erweckung, braucht deine Kraft. Und ich bitte, Jesus, dass du in diesen Raum kommst, dass du anwesend wärst, dass du in unseren Herzen neuen Mut schenkst, neue Hoffnung, neue Glaube, dass nichts verloren gegangen ist, der nicht auferweckt sein könnte. Und zu wissen mit aller Gewissheit, dass du dein Tod aufgenommen hast, sodass wir neu leben dürfen. Erwecke Glauben in unsere Herzen. In deinem Namen. Amen.